Okay, ihr Lieben, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wir sind immer noch in unserer Predigtserie, die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte. Und wir alle kennen diesen Vers. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so sprecht ihr zu diesem Berg, wirf dich ins Wasser. Ja, wir sind damit aufgewachsen, die wir christlich aufgewachsen sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieser Text ist wirklich herausfordernd. Ich probiere mein Bestes und habe mir natürlich Hilfe geholt und einfach nur, um euch einen kleinen Glimpse davon zu geben, wie schwierig dieser Text tatsächlich ist, was ich persönlich nicht gedacht hätte. John Piper sagte Folgendes, Zitat, nun, ich werde versuchen, mit den Worten Jesu richtig umzugehen, obwohl ich sie nicht vollständig verstehe. Sie sind teilweise verwirrend für mich. Ich habe mich entschlossen, dies zu sagen, damit unsere Zuhörer wissen, dass es Bibelstellen gibt, die verwirrend sind, zumindest für mich. Sie hinterlassen Fragen. Ich dachte, es könnte hilfreich sein, das zu bekennen und andere einzuladen, sich in dem Ringen um Verständnis anzuschließen und vielleicht weiterzugehen, als ich es kann. Zitat Ende. Also John Piper hat diesen Text nicht ganz verstanden. Und jetzt stehe ich hier vor euch und versuche, diesen Text auszulegen. Und ich habe noch nicht mal Theologie studiert, ich habe kein Grundlagenjahr beim EBTC gemacht, kein Bibelstudium mit Gewinn. Und jetzt bin ich hier und habe mir das vorgenommen. Und das ist keine leichte Situation, ja. Gott steht mir bei. Gleich zu Beginn möchte ich euch in das Ringen um Verständnis mit hineinnehmen. Ihr kennt diese Bibelstellen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Glaube kommt von ihm. Er ist derjenige, der das Maß des Glaubens austeilt. Und trotzdem sehen wir in unserem Bibeltext, dass er die Jünger für ihren Unglauben verantwortlich macht. In irgendeiner Weise macht Jesus die Jünger für ihren Glauben verantwortlich, obwohl Gott derjenige ist, der den Glauben schenkt. Also eine wichtige Frage für heute Abend ist, welche Rolle spielen wir, was unseren Glauben betrifft? Gerade in unserer Zeit ist es gefährlich, diese Frage zu stellen. Mark hat es schon angesprochen, die Bewegung der Faith Healers oder der Word of Faith nimmt genau diese Frage und missbraucht sie auf gefährliche Weise. Sie macht alles vom Menschen abhängig. Ich gebe euch Beispiele. Du bist krank, du glaubst nicht genug. Du bist arm, du glaubst nicht genug. Du bist unglücklich, du glaubst nicht genug. Du leidest, du glaubst nicht genug. Das ist die Essenz. Streng dich mehr an. Also wir sehen hier zwei Extreme. Auf der einen Seite ist, Glaube hat nichts mit mir zu tun. Und das zweite ist, Glaube hat nur was mit mir zu tun. Und ich möchte hier sehr vorsichtig sein. Wir sind uns alle darüber einig, Leute, dass Gott derjenige sein muss, der als erstes Glauben schenkt. Gott ist derjenige, der den Glauben bewahrt bis ans Ende. Aber was ist, nachdem wir den Glauben bekommen haben, geschenkt bekommen haben? Und das ist, denke ich, eine Schlüsselfrage für unseren Text heute. Über das andere Extrem, das behauptet, dass die Erfüllung von fleischlichen Wünschen von der Größe unseres eigenen Glaubens abhängt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ja? Das ist wirklich falsche Lehre. Und das behauptet dieser ganze Word of Faith Movement und so weiter. Ihr wisst da Bescheid. Und das Wohlstandsevangelium. Glaube nur stark genug daran und dann wirst du alles bekommen, was du willst. Unabhängig davon, ob das im Rahmen des Wortes Gottes ist, was er uns versprochen hat oder geben will oder nicht. Ich möchte diese zwei Extreme nochmal erläutern. Ich habe bemerkt, wie ich mich so stark von dieser Bewegung distanzieren will, dass ich ins andere falsche Extrem gelaufen bin. Und zwar, ich gebe euch ein Beispiel. Das eine Extrem lautet, schwierige Umstände treffen auf mein Leben und ich weiß, Gott hat diese Umstände geschickt und deswegen darf ich nicht dafür beten, dass sie sich ändern. Das andere Extrem ist, schwierige Umstände kommen niemals vom Herrn und deswegen muss ich mehr glauben, damit sich die Umstände ändern. Und beides, ihr Lieben, ist falsch. Also, heute geht es um die Kraft des Glaubens. Und lasst mich gleich zu Beginn sagen, was großer Glaube ist und was kleiner Glaube ist, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Großer Glaube vertraut Gott, wenn Gott etwas tut, etwas nicht tut oder etwas noch nicht tut. Und das äußert sich im Leben des Christen im anhaltenden Gebet und das führt zum Handeln. Kleinglaube vertraut Gott nur dann, wenn er irdische Sicherheit hat. Und das äußert sich durch Vernachlässigung des Gebets und das führt zu Handlungslosigkeit. Und Leute, ich möchte jetzt, bevor wir in den Bibeltext reingehen, möchte ich sagen, ich mag mich irren, prüft alles, was ich sage. Euch muss egal sein, was ich hier zu sagen habe. Ja? Prüft alles anhand des Wortes Gottes. Okay, der Bibeltext, mit dem ihr alle sehr vertraut seid, Matthäus Kapitel 17, Verse 14 bis 21. Schlag das gerne mit mir auf. Ich lese uns den Bibeltext. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern und sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach: O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus gebot ihm ernstlich. Und der Dämon fuhr von ihm aus und der Knabe war geheilt von jener Stunde an. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen: Dort, und er wird versetzt werden. Zu diesem Berg sagen, sorry, werde versetzt von hier nach dort. Und er wird versetzt werden und nichts wird euch unmöglich sein. Diese Art aber fährt nicht aus, als nur durch Gebet und Fasten. Die Kernaussage unseres Textes ist ohne Zweifel: Glaube bewegt Berge. Glaube bewegt große Dinge. Denken wir daran, was kann der Glaube nicht alles tun? Unglaubliche Dinge, sage ich euch. Schauen wir in die Bibel. Durch Glauben hat Gottes Verheiß, durch Glauben sah Kaleb das verheißene Land und sagte dem Volk: Wir können es bezwingen. Durch Glauben an Gottes Versorgung sagte Hiob in seiner misslichen Lage: Siehe, auch wenn er mich umbringt, warte ich auf ihn. Wie oft sagte Jesus zu denen, die Heilung und Vergebung erfahren haben: Dein Glaube hat dir geholfen. Daniel wurde aus der Löwengrube gerettet, weil er Gott glaubte. Denken wir an Hebräer 11. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben zog Abraham in das Land, das er noch nicht sah. Durch Glauben hatte Josef Hoffnung in die Zukunft. Durch Glauben hat Mose dem Reichtum Ägyptens abgesagt. Durch Glauben nahm Rahab die Spione auf. Und es gibt noch so viele weitere Beispiele. Gideon, Simson und alle Propheten. Und alles war durch den Glauben. Die Kraft des Glaubens. Gott zeigt uns in seinem Wort und in unserem Text: Gott handelt auf unglaubliche Weise, wenn seine Kinder ihm glauben. Jesus zeigt uns, Glaube bewegt Berge. Glaube macht alles möglich. Wobei wir später nochmal zu dieser Aussage kommen. Und im Angesicht der heutigen Situation ist das wirklich eine gefährliche Aussage. Denn die Faith Healers sagen genau das Gleiche. Aber sie verdrehen diesen Satz in seinem Kern. Sie missbrauchen diesen Bibeltext zu ihrem eigenen Nutzen und zum fleischlichen Nutzen und nicht zur Ehre Gottes. Und das ist der große Unterschied. Kommen wir zum Kontext. Gleich zu Beginn von Kapitel 17 finden wir den berühmten Text der Verklärung Jesu. Unser Text folgt unmittelbar auf diese Begebenheit. Petrus, Johannes und Jakobus kamen mit Jesus von dem Berg der Verklärung und da beginnt unser Text. Und was sahen sie? Wir wollen die Verklärung vor Augen haben, weil das wichtig ist auch für unseren Text.
Und was haben sie dort gesehen? Sie haben die Verherrlichung Jesu gesehen. Sie haben gesehen, wie er anfing zu glänzen, wie der Vater ihn bestätigt hat, wie Mose und Elia kamen. Das haben sie mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus verherrlicht wurde. Sie sahen die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und nach diesem besonderen Ereignis kommen sie den Berg runter und hier beginnt unser Text, Vers 14. Und als sie zur Volksmenge kamen. Lass uns hier anhalten. Markus gibt uns noch einige weitere Informationen, wie zum Beispiel, dass diese Menge Pharisäer enthalten hat und alle anderen neuen Jünger und das natürliche Volk. Das ist das große Bild, das ist das Setup. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, das Flehen des Vaters. Erstens, Vers 14. Da trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Und Leute, lasst uns die Menge vor Augen haben. Ja? Pharisäer, die anderen Jünger und viele andere Menschen. Und dieser Mann kommt und das Erste, was er tut, ist, er fällt nieder vor Jesus. Und es zeigt uns, das ist seine letzte Hoffnung. Er legt hier sein Ansehen ab. Und ihr wisst, was es damals bedeutet hat, Jesus zu verehren. Das bedeutete, das hat schwere Konsequenzen, unter anderem aus der Synagoge wurde man ausgeschlossen und vielleicht auch aus der eigenen Familie. Dieser Mann kommt und er demütigt sich. Das ist das Erste, was wir sehen. Er fällt nieder vor Jesus. Das ist eine ehrerbietende Haltung. Und das tut er vor allen. Und dieser Mann spricht, Vers 15, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Das erste Wort, das er sagt, ist Herr. Mit Sicherheit hat dieser Mann von Jesus gehört. Und wir lesen im Wort Gottes, dass die Rede von Jesus, der Ruf von Jesus im ganzen Land erschallte. Er war seine letzte Hoffnung. Und er bekennt gleich zu Beginn, du bist der Herr. Und dann sagt er, erbarme dich über meinen Sohn. Leute, und wir wissen aus den Evangelien, wie gut diese Worte unserem Herrn gefallen. Ja, denken wir an Bartholomäus. Was sagte er? Ihr alle erinnert euch an die Predigt von CJ, ja, wo er so laut geschrien hat, dass das Mikro ausging. Er sagte, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Was sagte die kananäische Frau zu Jesus? Erbarme dich über mich, o Herr. Und wie oft sehen wir, dass Jesus diese Worte zu denjenigen sagt, die er gerettet hat, die er geheilt hat. Beziehungsweise die Leute, die zu ihm kamen. Erbarme dich unserer. Gott liebt es, wenn wir erkennen, dass wir Barmherzigkeit brauchen. Er liebt es, wenn wir sehen, dass wir bedürftig sind. Jesus kam für die, die wissen, dass sie krank sind und nicht für die, die meinen, gesund zu sein, wie die Pharisäer. Also dieser Vater weiß, dass er Barmherzigkeit braucht. Er kommt nicht und sagt zu Jesus, das habe ich getan, das habe ich getan, das habe ich getan, ich kümmere mich mein ganzes Leben lang schon um den, ich habe es verdient, dass du den heilst. Nein, er weiß, ich brauche Barmherzigkeit, mein Sohn braucht Barmherzigkeit. Und das zeigt er in dieser demütigen Haltung, er fällt nieder vor ihm. Und warum kam der Vater? Ich lese weiter, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Mondsüchtig, was ist das? Die Menschen damals glaubten, dass bestimmtes Verhalten durch den Mond erzeugt wurde. Auch heute gibt es Menschen, die zum Beispiel sagen, wenn Vollmond ist, dann kann ich nicht schlafen. Also wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Also das war ein heidnischer Versuch, bestimmtes, unnatürlich oder wahnsinniges Verhalten zu erklären. Wir finden aber in der Bibel, zum Beispiel in Matthäus 4,24, dass zwischen Mondsucht und Besessenheit unterschieden wurde. Und Matthäus nennt diesen kleinen Jungen mondsüchtig. Markus hingegen sagt, dass er besessen war. Also vielleicht hatte er beides, wie zum Beispiel eine menschliche Krankheit, wie Epilepsie und einen Dämon, den Jesus dann später ausgetrieben hat. Aber wir halten fest an dieser Stelle, was für uns wichtig ist, dass die Gesellschaft damals ihn als einen Wahnsinnigen abgestempelt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit dem Vater gemacht hat und mit der Mutter. Also es war auf keinen Fall ein einfaches Leben. Und dann lesen wir, der Vater sagt, er leidet schwer. Es waren keine leichten Symptome, sondern ein schwerer Fall. Markus gibt uns weitere wichtige Informationen. Markus 9,17, sein Sohn konnte nicht reden. Und Markus 25, er war taub. Und das gibt uns nun ein vollständigeres Bild. Und er wies wahnsinniges Verhalten auf und er war taub und er war stumm. Und dann lesen wir weiter, er fällt oft ins Wasser und oft ins Feuer. Und wir müssen uns vor Augen halten, Leute, damals, ja, damals gab es nicht so viele Abzäunungen, wie wir es heute kennen. In Deutschland ist ja alles abgezäunt, ja, was man sich nur vorstellen kann. Damals war das anders. Das heißt, überall waren potenzielle Gefahren, wo dieser Junge sein Leben hätte verlieren können. Und ohne Zweifel hat diese Familie ein leidvolles Leben gehabt. Und ohne Zweifel hat auch dieser kleine Junge massive Verletzungen, massive Verbrennungen an seinem Körper gehabt. Und stellt euch dieses Leben vor, Leute. Markus und Lukas ergänzen dieses Bild weiter. Markus sagt uns, dass ein sprachloser Geist diesen Jungen bewohnte, der ihn greift und ihn hin und her wirft und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Markus 9,17. Und dann sagt uns Lukas in Kapitel 9,39, und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zerrt ihn hin und her, dass er schäumt und will kaum von ihm weichen, ohne ihn zu misshandeln. Und Markus beschreibt diesen Dämon als sprachlosen, tauben, unreinen Geist. Dieser Junge war schrecklich besessen von einem Dämon, der ihn scheinbar umbringen wollte. Und Jesus fragt den Vater in Markus 9,21, wie lange ist es schon mit ihm? Ist es nicht interessant, dass Jesus diese Frage stellt? Und der Vater antwortete, von Kindheit an. Und da stellen wir uns doch die Frage, was ist passiert, dass dieses Kind einen so heftigen Bruch hatte in seinem Leben? Warum war dieser Dämon in diesem Kind? Und Leute, und hier müssen wir uns vor Augen halten. Gottlose müssen gar nichts machen, damit sie so werden. Gottlose und verlorene Menschen leben in dieser Welt. Und wer regiert diese Welt? Es ist der Fürst dieser Welt. Der in den Lüften herrscht. Und dieser Vater, und Lukas gibt uns noch eine weitere Information. Und zwar, der Vater sagt, Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein Einziger. Also Leute, sehen wir, wie wir jetzt ein vollständiges Bild von der Situation haben. Der Vater kommt mit seinem verbrannten, verletzten, einzigen, wahnsinnig abgestempelten, besessenen Sohn zu Jesus, der einzige und eingeborene Sohn vom Vater ist. Was für ein tolles Bild. Glaubt ihr, Jesus kann mit ihm mitfühlen? Ich glaube schon. Und nachdem wir nun jetzt das volle Bild dieses armen Kindes haben und seines Vaters, lasst uns noch kurz die Verklärung Jesu vor Augen haben, die wir vorhin ganz kurz angesprochen haben. Ist dieser Kontrast nicht so heftig? Gerade eben haben die Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, noch die Herrlichkeit Jesu gesehen, die Verherrlichung Jesu und Mose und Elia und den Vater in Form einer Wolke. Und dann kommen sie hierher in diese Welt. Es ist so ein wahnsinniger Bruch von dem Berg der Herrlichkeit hin in das verfluchte Tal dieser Welt. Leute, und hier müssen wir uns vor Augen halten, dass es für uns Gläubige immer eine Gefahr ist, die Augen vor dieser Welt zu verschließen, weil wir die Herrlichkeit Gottes geschmeckt haben. Erinnert ihr euch, was Petrus gesagt hat? Er hat gesagt, als er auf dem Berg der Verklärung war, Meister, hier ist es gut, lass uns hier verweilen. Ich baue uns eine Hütte, ne? Ich baue auch drei, dem Elias, dem Mose und dir baue ich auch noch eine, lass uns hier bleiben. Aber das war nicht der Plan von Jesus. Und Leute, das ist eine Gefahr von uns, für uns, dass wir in der Herrlichkeit Gottes verharren wollen, was gut ist, aber dann verschließen wir die Augen vor dieser durch Sünde verfluchten Welt. Leute, lasst uns das nicht tun. Lasst uns das nicht tun. Denn Jesus hat auch für uns gebetet, dass wir nicht aus dieser Welt genommen werden, sondern dass wir bewahrt werden in dieser Welt. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Kraftlosigkeit der Jünger. Vers 16, der Vater sagt, und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Leute, und hier wird es echt kompliziert. Das ist so komisch, Und falls das für euch nicht komisch ist, ich sage euch, warum das komisch ist. In Matthäus 10, Vers 1, also vor unserer Stelle, da lesen wir, und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austreiben und heilten, alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann im Vers des gleichen Kapitels, Vers 7, treibt böse Geister aus. Ihnen wurde der Befehl erteilt, böse Geister auszutreiben. Ihnen wurde die Kraft gegeben, Dämonen auszutreiben. Und die Jünger, was noch verwirrender ist, die Jünger haben das bereits getan. Sie haben bereits Kranke geheilt und sie haben bereits Dämonen ausgetrieben. Und genau das sehen wir in Markus 6. Was in aller Welt geht hier vor? Haben sie diese Kraft verloren? Was fehlte? Und wir werden beim vierten Punkt dieser Predigt näher darauf eingehen. Aber so viel möchte ich sagen. Sie hatten einen kleinen Glauben. Und das sagt Jesus zu ihnen. Wortwörtlich. Und was das bedeutet, werden wir später versuchen zu erklären. Aber das möchte ich vorher noch, beziehungsweise, dazu kommen wir später. Jesus ist die letzte Hoffnung des Vaters. Die Jünger konnten das nicht tun, aber vielleicht kann Jesus etwas tun. Und der Vater hat nur noch eine Hoffnung. Und die Jünger sind verwirrt, warum es nicht geklappt hat. Und nun spricht Jesus zum ersten Mal in unserem Text. Wir kommen zum dritten Punkt, die Kraft Jesu. Vers 17. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Wie lang soll ich euch ertragen? Sind es nicht heftige Worte? Wie hört sich Jesus hier an? Wir könnten hier menschlich sagen, er ist frustriert und er ist enttäuscht von seinen Jüngern. Und er schließt von seinen Jüngern auf die gesamte Generation. Ungläubiges Geschlecht. Die 9 anderen Jünger konnten den Dämon nicht austreiben. Dann die Pharisäer in der Volksmenge glaubten gar nicht und sie hatten mit Sicherheit Freude daran, dass die 9 Jünger Jesu den Dämon nicht austreiben konnten. Und auch der Vater hatte einen kleinen Glauben. Wir lesen im Markus-Evangelium, dass der Vater mit vielen Tränen sagte, hilf meinem Unglauben. Jesus ist umgeben von einer Generation voller Unglauben. Und wird hier vielleicht nicht die Sehnsucht Jesu sichtbar, die er hatte, wieder zurück zum Vater zu gehen? Ich glaube schon. Und dann sagt Jesus, bringt ihn her zu mir. Was müssen das für Worte für den Vater gewesen sein? Bring ihn her zu mir. Seine letzte Hoffnung scheint Frucht zu tragen. Matthäus sagt uns nicht, was dann passiert, aber Markus tut es. In Markus 9, bringt ihn her zu mir, Vers 20, und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn. Und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Ist das nicht interessant? Die Dämonen kennen Jesus. Besser als wir übrigens. Denken wir an die Stelle aus Apostelgeschichte 19, 15. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, wer aber seid ihr? Also die Dämonen kennen Jesus und kennen auch diejenigen, die zu Jesus gehören. Die Dämonen kennen ihn seit dem ersten Tag. Und sehr oft sehen wir gerade im Markus-Evangelium, wie die bösen Mächte, die weit über die menschlichen Kapazitäten hinausgehen, vor Jesus niederfallen müssen. Denken wir an den Gadarener, eine meiner Lieblingsgeschichten, der die Legion hatte. Niemand konnte diesen Menschen binden. Sie banden ihn mit Fesseln, sie banden ihn mit Ketten und er hat sich losgerissen. Ja? Er war sozusagen ein Übermensch, wenn man so will. Ja? Er war zu Übermenschlichem fähig durch die Dämonen. Niemand konnte ihn bändigen. Und als diese Dämonen Jesus sahen, dann lesen wir, und sie rannten zu ihm. Sie liefen und sie fielen vor ihm nieder. Was für ein Bild. Alter Schwede. Diese Dämonen, die von nichts und niemandem Halt machen in dieser Welt, müssen kommen vor unserem Herrn und müssen sich niederwerfen vor ihm. Das ist einfach nur atemberaubend. Und dann, Vers 18, Jesus befahl dem Dämon und der Dämon fuhr von ihm aus und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Was für eine Geschichte.
Von Kindheit an trug er diesen Dämon in sich. Und auch seine Eltern haben so viel mit ihm erlitten. All die Reisen, all die Versuche des Dämons, den Knaben umzubringen. All die Verbrennungen, jedes Mal, wenn er sich ins Wasser geschmissen hat oder ins Feuer und alles. Und alles vorbei. Jesus spricht ein Wort und alles ist vorbei. Ist es nicht schön, dass unser Herr alles neu macht? Denken wir an unsere Bekehrung, Leute. Jesus hat alles neu gemacht. Jesus regiert über Mächte, die wir nicht kontrollieren können. Niemand kann unserem Herrn gefährlich werden. Und das ist ein großer Trost für uns Gläubige. Und derjenige, dem niemand gefährlich werden kann, er sagt zu uns, ich vollende deinen Glauben. Aber dazu später mehr. Zum vierten Punkt, letzter Punkt. Die Kraft des Glaubens. Vers 19. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus. Für sich allein. Vielleicht wollten sie nicht, dass Jesus ihnen die Lektion vor der Menge gibt. Die Jünger traten für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Zu Recht waren sie verwirrt, oder? Sie haben die Kraft empfangen, sie haben die Verheißung empfangen, dass sie Dämonen austreiben werden. Und sie haben es bereits getan. Was ging vor sich? Und nun spricht der beste Lehrer aller Zeiten. Und wenn man so will, der wahre Lieblingslehrer. Jesus gibt seinen Jüngern damals und den Jüngern heute eine Lektion über den Glauben. Und Vers 20, er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Wegen eures Kleinglaubens. Was meint Jesus damit? Leute, Kontext ist King. Wer die Evangelien kennt, dem ist diese Bezeichnung nicht unbekannt. Wie bezeichnete Jesus seine Jünger des Öfteren? Ihr Kleingläubigen. Und das hilft uns extrem, wenn wir andere Stellen haben in den Evangelien oder im Wort Gottes, wo seine Jünger als Kleingläubige bezeichnet werden. Wir müssen sie sofort zu Rate ziehen und schauen, ob wir nicht ein Muster entdecken können. Wir schauen in Matthäus 6, 30, Bergpredigt. Da sagte Jesus, wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Ich zitiere Johnny Mack, mein Freund. Sie sorgten sich um Nahrung und Kleidung. Das, was sie nicht hatten, darüber waren sie besorgt. Sie hatten einen kleinen Glauben bezüglich der Dinge, die sie nicht direkt in den Händen hatten. Zitat Ende. Es benötigt keinen großen Glauben an die Versorgung Gottes, dass er mich kleiden wird, wenn ich zu Hause einen eigenen Ankleideraum habe mit Tausenden von Klamotten. Dann fällt es mir sehr leicht, ja, oh Herr, ich danke dir, dass du mich mit Kleidung versorgen wirst. Uns fällt es sehr leicht, an die Versorgung Gottes zu glauben, wenn wir wissen, ich habe, keine Ahnung, zwei Döner in meinem Kühlschrank, die ich später essen werde. Also wenn wir etwas in der Hand haben, dann fällt es uns viel leichter zu glauben. Der Kleinglaube hat jedoch große Schwierigkeiten mit den Dingen, die man nicht sieht und nicht jetzt oder nicht schon hat. Schauen wir uns eine weitere Stelle an, die berühmte Geschichte der Sturmstillung. Jesus schläft im Boot auf einem Kissen. Die Jünger wecken ihn auf, sind völlig aufgebracht und in Matthäus 8, 26 sagt Jesus welche Worte? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer und es ward eine große Stille. Selbe Formulierung, ihr Kleingläubigen. Die Jünger glaubten daran, dass sie von Gott beschützt werden, solange es keine Wellen gab, solange sie das Ruder festhalten konnten. Aber sobald der Sturm kam, warfen sie ihren Glauben über Bord. Ihr Glaube reiche nur so weit, bis sie eine menschliche Lösung sahen. Sobald diese wegfiel, gaben sie auf. Schauen wir uns eine weitere Stelle an. Petrus läuft auf dem Wasser und glaubte wie lange, bis er die Wellen und den Wind sah. Und wie reagiert Jesus? Matthäus 14, 31. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, ihr ahnt es schon,
du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Genau die gleichen Worte. Petrus glaubte so lange, bis er den Wind und die Wellen sah und keinen menschlichen Ausweg mehr erkennen konnte. Merkt ihr, wie wir hier ein Muster erkennen können, das uns hilft, unseren Text zu verstehen? Jesus bezeichnete seine Jünger immer dann als Kleingläubige, wenn sie keinen menschlichen Ausweg mehr sahen und deswegen verzweifelten. Und eine weitere Stelle, die Jünger haben vergessen, Brot mitzunehmen. Und dann diskutieren sie darüber oder dachten daran. Und das war die Stelle, nachdem Jesus Tausende von Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen versorgt hat. Und dann heißt es in Matthäus 16,8, als das Jesus merkte, sprach er, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Also, die Jünger glaubten, solange sie etwas in der Hand hatten, solange sie irdische Sicherheit hatten, sie glaubten solange daran, dass Gott sie versorgen wird, wenn sie wussten, okay, hier ist mein Essen und hier ist meine Kleidung. Konnten sie etwas nicht auf Anhieb sehen oder tun, zweifelten sie. Sehen sie keinen menschlichen Ausweg, zweifelten sie. Leute, das ist Kleinglaube. Kleinglaube glaubt nur, solange man sicher ist. Kleinglaube glaubt an Gott, wenn man irdische Sicherheit hat. In jeder dieser Stellen, die ich jetzt aufgelistet habe, war unser Herr Jesus anwesend bei den Jüngern. Er war sozusagen die letzte Lösung für seine Jünger. Wenn sie irgendetwas nicht konnten, wen haben sie aufgesucht? Natürlich Jesus. Aber in unserem Text war Jesus nicht anwesend. Und er war mit den 3 Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Und die anderen 9, die haben sich da probiert mit dem Dämon. Und wenn man so will, Jesus schneidet hier immer mehr die Nabelschnur durch. Und er lässt seine Jünger immer mehr allein. Er bereitet sie auf die Zeit vor, wenn er weg ist. Und genauso geht es uns heute. Der Herr ist physisch nicht mehr bei uns. Deswegen ist der Text so relevant für uns. Leute, viele von uns sagen, ich glaube. Und dann kommt der Sturm und der Glaube schwindet. Und man zweifelt. Und wir alle sind sehr gut im Kleinglauben. Leute, wir sind alle sehr gute Kleingläubige. Aber lieber Bruder, liebe Schwester, großer Glaube sagt, ich glaube Gott, auch wenn ich keinen menschlichen Ausweg mehr sehe. Ich glaube Gott, auch wenn ich nichts in der Hand habe. Großer Glaube glaubt Gott in der Mitte des Sturms. Großer Glaube glaubt, wenn der Wind heftig bläst. Ich glaube an Gott, auch wenn ich nicht weiß, wie ich morgen überleben soll. Ich glaube an Gott, weil er für mich sorgt. Und das müssen wir heute hören. Das ist starker Glaube. Wo Glaube endet, beginnt Verzweiflung. Wo Glaube endet, beginnen die Sorgen. Und das kleine Test, wann sorgst du dich? Das ist eigentlich der Moment, wo dein Glaube endet. Sorgen ist Sünde. Lasst uns nicht sorgen, ihr Lieben. Lasst uns alles auf dem Herrn abliefern. Und ja, die Lektion, die Jesus seinen damaligen und heutigen Jüngern erteilte, ist diese. Das, was der Gläubige will oder braucht, kommt nicht unbedingt, nachdem er ein einziges Mal darum gebeten hat. Kleinglaube weiß nicht, was es bedeutet, im Gebet zu verharren. Kann man also sagen, dass es auf die Quantität ankommt? Wie oft muss man beten, damit man etwas bekommt? Ich denke nicht. Ich denke aber sehr wohl, dass starker Glaube sich dadurch äußert, dass man Gottes Verheißung vertraut und dass man oft für eine gewisse Sache betet. Und Leute, denkt daran, welche Gleichnisse Jesus uns gegeben hat über das Gebet. In Lukas 11, Vers 8, dann lesen wir von dem bittenden Freund, der zu seinem Freund kommt, der schon schläft und mit seinen Kindern im Bett ist, mit seiner Familie. Früher hat man in einem Bett geschlafen, nicht, dass ihr denkt, okay, das ist komisch. Sondern er kommt zu diesem Freund, der schon schläft und er will Brot haben, weil er sagt, ey, ich habe spontan Besuch bekommen, ich habe nichts zu essen, bitte gib mir was. Ja? Und dann sagt der Freund, nee, ich kann nicht, ich habe meine Familie hier im Bett, ich kann jetzt nicht aufstehen. Und der Freund hört nicht auf und sagt, bitte, bitte, bitte. Und dann lesen wir in Vers 4 und 5, Wenn ich mich, ach komm, Quatsch, das ist die andere Stelle. Dann sagt er, nicht um des Freundes willen wird er es tun, sondern damit derjenige aufhört zu bitten, der ihn besucht hat. Und Jesus sagt uns genau einen Vers nach dieser Stelle, bittet und uns wird euch gegeben werden. Ein anderes Gleichnis, wo Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen, aus Lukas 18, die hartnäckige Witwe, die immer und immer und immer wieder zum ungerechten Richter kommt. Und was sagt dann der Richter? In Vers 4, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und noch vor keinem Mensch scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mir ins Angesicht schlage. Jesus sagt uns, so sollen wir beten. Der Herr hat seine Jünger alleine gelassen, um ihnen diese Lektion zu erteilen. Wie lange werdet ihr im Gebet verharren? Denkt an den letzten Vers. Diese Art fährt nur aus durch Gebet. Und Leute, wisst ihr, wie tröstend das ist, dass wir hier Apostel vorfinden, die versagt haben? Ich meine, die Apostel, ja, die den Erdkreis erregt haben, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und sie zweifeln, sie haben kleinen Glauben. Und sie versagen, sie geben auf. Leute, das sind genauso Menschen wie wir. Genauso Menschen wie wir. Wie sieht es mit uns aus? Denken wir, ja, und ich habe mich hier so wiedergefunden. So, wenn ich für eine Sache bete, von der ich weiß, die ist in dem Willen Gottes, und es tut sich nichts nach 2 Wochen, dann sage ich mir schnell, ja, das ist nicht Gottes Wille. Aber wie groß ist unser Glaube? Zum Beispiel, was die Rettung von Seelen anbelangt. Wenn wir dafür beten, dass unsere Nachbarn gerettet werden. Jeder von uns hat schon für Leute gebetet. Und ich habe mich gefragt, so für welche Leute habe ich schon alles gebetet? Und ich hatte immer so Phasen. Ich hatte dann meine Schulfreunde, meine Unifreunde und jetzt meine Freunde. Und es waren immer so Phasen, ja, hier habe ich für die gebetet, hier habe ich für die gebetet, hier habe ich für die gebetet. Aber diese Vorbereitung hat mir neu Mut gemacht, wirklich auch für die zu beten, für die ich schon jahrelang gebetet habe oder jahrelang nicht mehr gebetet habe. Nun kommen wir zu diesem berühmten Vers. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so sprecht ihr zu diesem Berg, wirf dich ins Wasser und er wird es tun. Zuerst sagt er, ihr Kleingläubigen. Und jetzt sagt er, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr große Dinge tun. Viele verstehen den Senfkorn hier falsch. Der Vergleich zu einem Senfkorn ist nicht primär, weil er einfach nur klein ist, okay? Sondern weil etwas mit ihm passiert. Jesus bringt diesen Vergleich zu einem Senfkorn in einem anderen Gleichnis. Matthäus 13, 31, hier heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Also, der Senfkorn ist etwas, was sehr klein beginnt und sehr groß wird. Und was sagt uns Jesus hier? Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann beginnt euer Glaube klein, aber er wächst und wird immer größer, bis er zu einem großen Baum geworden ist. Das meint Jesus hier. Und Jesus weist seine Jünger hier zurecht, weil sie scheinbar mit der Größe des Senfkorns zufrieden waren, weil sie scheinbar nicht wachsen wollten, weil sie sich zurücklehnten. Und ich möchte nochmal betonen, wir wissen, dass Gott das Wachstum und das Gedeihen schenkt. Wir wissen das. Aber Gott macht hier seine Jünger für den Glauben verantwortlich. Also welche Rolle spielen wir, was unseren Glauben anbelangt? Ich denke die folgende. Wir müssen anerkennen, dass unser Glaube nicht aus uns selbst wachsen kann und nicht aus uns selbst kommt. Und das sollte uns ins Gebet leiten. Und deswegen sagt Jesus uns, diese Art fährt nur aus durch Gebet. Und scheinbar haben die Jünger nicht gebetet oder nur wenig gebetet. Und das zeigt uns, dass sie vielleicht gar nicht die Notwendigkeit für das Gebet sahen. Dass sie gar nicht sahen, wie abhängig sie von Jesus wirklich sind. Vielleicht haben sie gedacht, ah, Jesus hat mir die Macht gegeben, hat mir die Verheißung gegeben, ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Und ich denke, dass das der Fall ist. Aber Geliebte, wie ist es bei uns? Laufen wir Gefahr, uns mit einem kleinen Glauben zufrieden zu geben? Denken wir vielleicht, wir müssen nicht weiter wachsen? Denken wir, wir haben schon eine schöne Stufe im Glauben erreicht. Ich will nicht mehr. Ich bin demütig. Ich gebe mich mit meinem kleinen Glauben zufrieden. Wie gehen wir damit um, wenn unser Glaube auf Widerstand stößt? Leute, frag dich das. Wächst du immer weiter? Vergleich dich heute mit vor einem Jahr. Was fällt dir auf? Bist du geistlich gewachsen? Wenn nicht, dann müssen alle Alarmglocken läuten. Ihr Lieben, wir können nicht stehen bleiben. Und wie hat Marco Bartolomeo so gut gesagt, Stillstand ist Rückstand. Frag dich das, ich bitte dich, prüfe dich. Wie war dein Stand in Christus, unserem Herrn, vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 10 Jahren? Lass uns doch nicht die ganze Zeit auf einer Stelle rumlungern. Lass uns auf eine gewisse Weise unzufrieden sein, weil wir immer mehr wollen von Jesus, weil wir ihm immer ähnlicher werden wollen. Ich wünsche mir, dass das für uns der Fall ist. Leute, und denken wir an unsere Gesellschaft. Wir leben in einer geistlichen Armut, die behauptet, reich zu sein. Kannst nicht anders sagen. Frag dich das, willst du wachsen? Willst du das? So vielen Leuten muss man hinterherrennen. Und ich frage mich oft, was ist mit diesen Leuten? Wollen sie denn nicht wachsen? Leute, lasst uns zu dem rennen, der uns Wachstum geben kann. Zurück zu unserer Stelle in Matthäus 17. Diese Stelle bedeutet nicht, dass man, wenn man einen kleinen Glauben hat, Berge versetzen kann. Es geht nicht wortwörtlich um Berge. Es geht darum, dass der Glaube, der klein beginnt und wächst und immer und immer und immer größer wird, Großes bewirken kann. Gerade die Männer, die ich vorhin aufgezählt habe, und die Frauen am Anfang der Predigt, ja, was haben sie nicht alles im Glauben bewirkt? John MacArthur klärt uns auf, dass in der jüdischen Gesellschaft zu dieser Zeit die Metapher oft verwendet wurde, einen Berg zu versetzen, was nicht wortwörtlich gemeint ist. Es heißt zum Beispiel, wer fähig war, die Schrift gut auszulegen, galt als einer, der Berge pulverisieren konnte. Und Jesus meint hier nicht wortwörtlich Berge. Jesus benutzt diese Metapher vielmehr dafür, um seinen Jüngern zu zeigen, dass Probleme, die so groß sind wie Berge, durch einen starken und wachsenden Glauben, der sich in anhaltendem Gebet äußert, bezwungen werden können. Und deswegen sagt uns Jesus, nichts wird euch unmöglich sein. Und das ist eine gefährliche Aussage in unserer Zeit. Ja? Diese Aussage wird verdreht und wird zu eigenem Zweck missbraucht. Aber auch hier wieder, Kontext ist King. Leute, nichts ist an Bedingungen geknüpft, dieses Wort, das wir hier finden. Nichts ist euch unmöglich. Nichts bezieht sich natürlich auf den Rahmen, den wir in Gottes Wort finden. Wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, dem, der glaubt, ist alles unmöglich. Zum Beispiel, ja, okay, ich liebe meine Frau so sehr, ich hätte gern 2 von ihnen, Herr, bitte schenk mir eine 2. Melanie. Ja, das wäre Schwachsinn. Ich hoffe, du hast das als Kompliment aufgefasst. Also, lasst uns bitte dieses nicht losgelöst von der Bibel verstehen. Also, lasst uns fragen, was hätten die Jünger tun sollen? Was hätten sie tun sollen? Sie hätten Gott und seinem Wort vertrauen sollen, ohne zu zweifeln. Und wodurch äußert sich das? Durch anhaltendes Gebet. Denn die Jünger hatten bereits die Verheißung empfangen, dass sie böse Geister austreiben werden. Aber das nicht in Unabhängigkeit von dem, der die Verheißung ausgesprochen hat. Ihr Lieben, Gott hat auch uns Verheißungen gegeben. Und auch wenn es heute diese ganzen Bewegungen gibt, die die Verheißungen Gottes missbrauchen, ja, lass uns nicht auf der anderen Seite herunterfallen und nichts mit den Verheißungen Gottes zu tun haben wollen, okay? Und was hat Gott uns nicht alles verheißen, wenn wir ihn darum bitten? wenn wir wie Kinder zu ihm kommen, wenn wir ihn bitten, wie die Witwe, und die gebetet hat, gebetet hat, gebetet hat. Was hat er uns nicht alles verheißen? Er hat uns verheißen, dass er uns Weisheit gibt, wenn wir es brauchen, wenn wir darum bitten. Dass er uns versorgt, dass er uns Frieden verheißen hat, Reinheit, Stärke, Schutz, Versorgung, Vergebung, Führung, Freiheit, Verheißung über Verheißungen hat der Herr uns gegeben. Und oft, ihr Lieben, kennen wir die Erfüllung der Verheißungen nicht, weil wir nicht wissen, was es heißt, im Glauben durch Gebet zu harren, durchzuhalten und zu kämpfen. Und deswegen endet unser Text mit diesen Worten: Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet. Und Leute, lasst mich ganz kurze Anmerkungen zu diesem Vers machen. In einigen Übersetzungen ist dieser Vers nicht enthalten. Warum nicht? In Matthäus ist dieser Vers nicht im Urtext enthalten, aber im Urtext vom Markus-Evangelium. Hier jedoch ohne die zwei Worte und Fasten. Also im Markus-Evangelium finden wir die Worte: Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet. Die Phrase und Fasten finden wir nicht in den frühen Manuskripten, sie wurden erst später hinzugefügt. Jesus hat seine Jünger zum Fasten aufgefordert, aber erst nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Und hier sagte er: Die Hochzeitsgäste fasten nicht, solange der Bräutigam bei ihnen ist. So viel als kleine Anmerkung zu diesem Vers. Jesus zeigt uns hier in diesem Vers, was das Gegenteil von Kleinglaube ist, nämlich Gebet. Anhaltendes Gebet. Und Jakobus sagt uns hier: Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ernstliches Gebet. Ernstes Gebet. Weißt du, was es heißt, ernstlich zu beten? Weißt du, was es heißt, im Gebet zu weinen? Weißt du, was es heißt, so lange zu beten, bis man betet, wie J.C. Ryle es ausgedrückt hat? Weißt du, was es heißt, so zu beten, dass du nicht aufhören willst? Ihr Lieben, und wer das nicht kennt, bittet den Herrn des Wachstums, dass er euch geistliches Wachstum schenkt, dass er euch Freude am Gebet gibt. Auch David hat dafür gebetet: Lass mir wiederkehren die Freude meines Heils. Leute, Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben. Mögen wir dafür beten in unserem Leben. Und mögen wir neu erkennen, dass wir einen Gott haben, der gerne gibt und reichlich darreicht, wenn wir ihn bitten. Leute, und ich habe hier ein brutales Beispiel für anhaltendes Gebet. Georg Müller fing an, für 5 Freunde zu beten. Nach 5 Jahren kam der erste zum Glauben. Nach 10 Jahren 2 weitere. Nach 25 Jahren kam auch der 4. Für den 5. betete er bis zu seinem Tod. Und der 5. Freund kam zum Herrn 2 Monate, nachdem Georg Müller starb. Georg Müller betete 52 Jahre für seinen 5. Freund. Leute, lasst uns das als Ermutigung aufnehmen, neu für unsere Freunde zu beten, für unsere Nachbarn. Lasst uns wirklich uns üben in der geistlichen Disziplin des anhaltenden Gebets. Und liebe Jugend, denken wir daran, was aus diesen Jüngern wurde, die Jesus hier als Kleingläubige bezeichnet hat. Jesus hat sein Wort in ihnen erfüllt. Er war derjenige, der gesagt hat: Ich vollende euren Glauben. Und er hat es getan. Und Leute, wir sehen hier Jünger, die versagt haben, die gezweifelt haben, die aufgegeben haben. Und Jesus hat sein Werk in ihnen vollendet. Und Leute, das ist unser großer Trost. Dass auch wenn wir in unserem Leben sehen: Oh Mann, ich bin eigentlich so ein Kleingläubiger, dann wissen wir, der Herr wird den Glauben in mir vollenden. Der Herr wird den Glauben in dir vollenden. Und das gibt uns so eine große Freude. So eine große Freude. Liebe Leute, lass uns neu auf den Anfang, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen. Und das äußert sich im anhaltenden Gebet. Amen.